Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört eine Predigt über Markus 16, die Verse 9 bis 20. Als Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und sei er erschienen, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt 2 von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen, und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen, aber auch denen glaubten sie nicht. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Mit dem heutigen Sonntag endet die erste festliche Osterwoche. Nun heißt es, mit all dem, was wir in den letzten Tagen über das Ostergeschehen gehört haben, in unseren Alltag zu gehen. Umso mehr, als jetzt auch die Ferien zu Ende gegangen sind und wir alle wieder unser ganz normales Leben führen. Arbeit, Schule, Studium oder einfach nur unser tägliches Einerlei, mit dem wir unsere Tage zubringen. Welche Rolle wird dann die Osterbotschaft spielen? Was wird es uns bedeuten, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist? Das Markus-Evangelium endet damit, dass diese Frage noch einmal mit allem Ernst aufgeworfen wird. Und bevor wir nun morgen alle wieder in unseren Alltag gehen, wollen wir uns dieser Frage auch noch einmal mit allem Ernst hingeben. Worin dieser Ernst besteht, macht Jesus selbst mit ganz bekannten Worten deutlich. An ihnen sollen wir erkennen, an der Verkündigung des Osterwunders wird es sich entscheiden. Wer es nicht glaubt, der wird verdammt. Wer es aber glaubt, der wird selig. An der Verkündigung des Osterwunders wird es sich entscheiden. Wer es nicht glaubt, der wird verdammt. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Worte sind sehr bekannt. Wir kennen sie als die Verheißungsworte, die mit dem Sakrament der Taufe verbunden sind. Heute wollen wir sie uns aber einmal in dem Zusammenhang anschauen, in dem sie stehen. Am Ende des Markus-Evangeliums dreht sich alles um die Frage, welche entscheidenden Folgen Glaube oder Unglaube für einen Menschen haben. Und es geht um die Frage, was der Inhalt dieses Glaubens sein soll. Jesus sandte seine Jünger in die Welt, damit sie das Evangelium predigen. Allen Menschen sollte die frohe Botschaft bekannt gemacht werden. Das war allerdings eine Botschaft, die nur schwer zu glauben war und ist. Dass ein Mensch am Kreuz hingerichtet wird, das ist nicht schwer zu glauben. Kreuze standen damals in allen Provinzen des Römischen Reiches. Aufrührer und Schwerverbrecher fanden so ihre Strafe. Ihr öffentlicher Tod sollte abschrecken und einschüchtern. Bis hierhin ist die biblische Botschaft für unseren Verstand nachvollziehbar. Aber was dann folgt, das war anfänglich auch denen zu viel, die später genau das verkünden sollten. dass nämlich ein hingerichteter und zu Grabe getragener Mann 3 Tage später wieder lebt und frei von allen körperlichen Wunden vor seinen Jüngern steht, das klingt einfach unglaublich. Und darum heißt es auch am Anfang unserer Predigtverse 2-mal von den Jüngern, dass sie am Ostertag nicht glauben wollten, was ihnen von der Auferstehung des Herrn verkündet wurde. Maria Magdalena und die Emmaus-Jünger stießen mit ihren Berichten auf Zweifel und Unglauben. An dieser Stelle dürfen wir auch erkennen, wie wichtig es ist, dass uns 4 Zeugen, nämlich die 4 Evangelisten, berichten, was in diesen Tagen wirklich geschehen ist. Ja, da waren Freude und Glauben, aber da waren auch Furcht, Zweifel und Unglauben. Und dieser Zweifel und dieser Unglaube fanden sich auch bei denen, die später in alle Welt gegangen sind, um das Evangelium zu verkünden. Ob sie wohl oft an ihre eigenen Schwierigkeiten denken mussten, als sie später dem Zweifel und dem Unglauben ihrer Hörer gegenüberstanden? Wenn ja, dann wird ihnen wohl auch immer wieder in Erinnerung gekommen sein, was sie von ihrem Unglauben abgebracht hatte. Es war Jesus selbst, der am Ostertag mitten unter ihnen erschienen ist. Zuletzt, als die 11 zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten denen, die ihn gesehen hatten, als Auferstandenen. Unsere Predigtverse fassen das Geschehen der letzten Tage, die Jesus auf dieser Erde sichtbar zugegen war, zusammen. Denn am Ostertag selbst waren ja nicht alle 11 Jünger beisammen. Thomas fehlte, wie wir im heutigen Evangelium gehört haben. Es muss wohl während der 40 Tage bis zu Jesu Himmelfahrt gewesen sein, dass die 11 Jünger mit ihrem Herrn zu Tisch saßen und er sie einmal mehr eindrücklich belehrte. Und dabei kam dann auch das Verhalten der Jünger zur Sprache, die am Tag der Auferstehung nicht glauben konnten. Jesus schalt ihren Unglauben. Für die Jünger wird das ein peinlicher Moment gewesen sein. Wir könnten nun fragen, warum wird Jesus das deutlich angesprochen haben? Warum ist er nicht einfach großzügig darüber hinweggegangen? Weil mit dem Unglauben nicht zu spaßen ist. Unglaube ist tödlich. Unglaube verdammt. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das ist eine Wahrheit, die heute nur noch selten zu hören ist. Heute wird der Glaube als etwas Schönes empfunden für den, der glauben kann. Aber dass auch der Unglaube Folgen hat, dass der Unglaube verdammt, darüber redet man lieber nicht. Jesus aber hat es getan. Ja, der Jesus, der am Kreuz sein Leben hingegeben hat, der am eigenen Leib die Verdammnis gespürt hat, der warnt uns eindrücklich vor dem Unglauben und seinen schrecklichen Folgen. Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was denn Verdammnis bedeutet. In unserem Zusammenhang wird dafür ein Wort aus der Gerichtssprache gebraucht. Es bedeutet so viel wie verurteilen. Wer nicht glaubt, der wird dem göttlichen Gericht verfallen. Damit ist aber auch klar, was dann das Urteil sein wird. Denn in dem Wort verdammen steckt nicht nur das Urteil, sondern auch dessen Vollstreckung. Darüber redete Jesus selbst, wenn er etwa von dem reichen Mann sprach, der nach seinem ausschweifenden und gottlosen Leben hier in dieser Welt die Hölle dulden musste, während Lazarus im Schoße Abrahams zur ewigen Ruhe gefunden hatte. Aber auch in seinen Reden über das Ende der Welt und über das Gericht wurde Jesus sehr deutlich. Da, wo die Verdammten hinkommen, wird Heulen und Zähneklappern sein. Da wird ewige Pein sein, die kein Ende finden wird. Wer den christlichen Glauben verkündet und wer sich den Worten der Heiligen Schrift verbunden weiß, der darf auch diese Wahrheit nicht verleugnen. Woran aber entscheidet sich nun, ob ein Mensch selig oder verdammt wird? Auch hier finden wir eine klare Antwort in unseren Bibeln. Und diese Antwort ist auf der einen Seite sehr erschreckend, auf der anderen Seite aber sehr tröstlich. Erschreckend ist die Erkenntnis, dass wir uns heute nicht von neutralem Boden aus anschauen, wo wir denn unsere ewige Zukunft verbringen wollen. Wenn wir über die Verdammnis reden, dann müssen wir erkennen, dass die gesamte Menschheit in der Verdammnis lebt. Das Urteil ist längst gesprochen. Mit der Sünde Adams, also mit dem Ungehorsam des ersten Menschen, ist die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Diesem Urteil können wir uns selbst auch nicht entziehen. Wir alle sind Sünder. Wir alle haben nichts als die Verdammnis verdient. Das ist die erschreckende Wahrheit. Eine Wahrheit, die auch ausgesprochen werden muss. Der Sündesold ist der Tod, und zwar nicht nur der leibliche, sondern vor allem der ewige Tod, also die Verdammnis. Diese bittere Wahrheit war es, die Jesus so grausam am Kreuz von Golgatha sterben ließ. Das Verdammungsurteil stand fest. Gott hat es nicht zurückgenommen, nein, er hat es vollstreckt, und zwar für die ganze Welt. Jesus ist am Ende nicht dem ungerechten Urteil des Hohen Rates oder des Pilatus zum Opfer gefallen, wie heute gern behauptet wird, nein, er ist dem gerechten Urteil Gottes über die Sünde verfallen. Dieses Urteil hat ihn leiden und sterben lassen. Wer sich das auf der Zunge zergehen lässt, wer sich diese Wahrheit wirklich bewusst macht, der wird dann aber umso hellhöriger auf die tröstliche Seite der Wahrheit hören, die in unseren Predigtversen angesprochen wird. Es geht um die Verkündigung der Osterbotschaft. Wer sie nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer sie aber glaubt, der wird selig werden. Wer es glaubt, wird selig. Mit diesen Worten wird heute in ironischer Weise der Unglaube oder zumindest der große Zweifel an eine Aussage zum Ausdruck gebracht. Positiv betrachtet haben diese Worte aber ihre Richtigkeit, wenn sie sich nämlich auf das Osterwunder beziehen und damit auf die Botschaft des Evangeliums. Denn wer dieser Botschaft glaubt, der wird wirklich selig werden. Was aber verkündet uns das Evangelium? Es verkündet uns das Leben. Es ist das ganze Gegenteil von dem, was wir über die Verdammnis sagen müssen. Der Apostel Paulus hat diesen Gegensatz einmal so beschrieben: Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Mit der Warnung vor der ewigen Verdammnis wurde und wird viel Schindluder getrieben. Menschen wurden in die Verzweiflung getrieben. Als Ausweg wurde ihnen alles Mögliche auferlegt, was sie dann aus eigener Kraft zu erfüllen hätten. Gute Werke, Bußleistungen, Seelenmessen, ein Leben in vollkommener Hingabe. Solche Gedanken sind so tief in unseren menschlichen Herzen verwurzelt, dass wir ihnen auch selbst immer wieder erliegen können. Da fragt der lutherische Pfarrer seine Unterrichtskinder: Was müssen wir tun, um selig zu werden? Und ganz selbstverständlich antworten sie: Wir müssen Gottes Gebote einhalten. Zutiefst menschlich ist dieser Gedanke, und darum muss man immer wieder auf ihn eingehen. Nein, unser Tun wird uns nie selig machen können. Es bleibt immer unvollkommen. Paulus kann ganz klar sagen: Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Selig wird nicht der, der etwas tut, sondern der, der es glaubt. Wer es glaubt, wird selig. Das aber, was es zu glauben gilt, ist nichts anderes als das wunderbare Geschehen, das wir in dieser österlichen Zeit betrachtet haben. Der Glaube daran, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz die Verdammnis auf sich genommen hat, um unsere Sünde ein für allemal zu büßen. Der Glaube daran, dass dieses Opfer alles vollbracht hat und wir nichts dazu tun müssen. Und aus diesem Glauben erwächst dann auch die Hoffnung auf die eigene Auferstehung, die wir an Jesus selbst sehen und erkennen konnten. Gewiss, das ist keine Wahrheit für den Verstand. Das ist eine Wahrheit, die das Herz durch den Glauben ergreift. Und damit es das kann, schenkt der Heilige Geist auch die Kraft zu den Worten der verkündeten Osterbotschaft. Und so wird das Evangelium eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Glaubst du diese Botschaft? An dieser Frage hängt viel, ja, daran entscheidet sich alles. Wer der Botschaft des Evangeliums glaubt, der wird selig werden. Wer nun aber den Schluss des Markus-Evangeliums liest, dem könnten am eigenen Glauben Zweifel kommen. Denn welche Zeichen nennt Jesus hier für die, die glauben? Er sagt, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Wer unter uns hat diese Gaben? Und wenn nicht, glauben wir dann nicht? Mit diesen Worten des Herrn ist auch schon viel schwärmerischer Schindluder getrieben worden. Diese Worte waren eine Verheißung an die Jünger, die mit ihm zu Tisch saßen, und an die Prediger der ersten Stunde, die das Evangelium in alle Welt getragen haben. In der Apostelgeschichte wird uns beschrieben, wie sich die Zeichen und Wunder erfüllt haben, die unsere Verse verkünden. Wenn wir heute keine Kranken heilen oder böse Geister austreiben können, wenn wir nicht in fremden Sprachen reden können oder wir nicht immun gegen giftige Getränke oder Schlangen sind, dann ist das kein Zeichen für mangelnden Glauben. Dann zeigt uns das höchstens, dass diese Zeichen und Wunder, die dem Evangelium Tore und Türen in der Welt öffnen sollten, heute nicht mehr oder nur noch sehr selten von Gott geschenkt werden. Die Zeichen aber, die dem Glauben bis heute auf jeden Fall folgen werden, die nennt Paulus Früchte des Geistes. Im Brief an die Galater hat er sie aufgezählt. Dort lesen wir: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Nach diesen Früchten lasst uns streben, und um sie lasst uns den Herrn bitten. Es geht nicht darum, mit besonderen Eigenschaften den Glauben zu beweisen. Auch damals waren die Zeichen nicht für diejenigen da, die mit diesen Gaben gesegnet wurden, sondern für die, denen durch diese Gaben die Herzen für das Evangelium geöffnet wurden. Sind wir heute aber freundlich, gütig, treu, sanftmütig und keusch, dann geben wir auch damit ein Zeugnis unseres Glaubens und laden damit auch ein, der Botschaft des Evangeliums zu glauben, auch wenn man diese Botschaft nicht versteht. Die Früchte des Geistes tun wir nicht, um dadurch selig zu werden, sondern dass sie ein äußerliches Zeichen unseres selig machenden Glaubens sind. Ein ehrliches Zeichen an die Welt mögen diese Früchte sein, mit dem wir auch Zeugnis geben von der Kraft und Wirkung des Osterwunders, an dem sich alles entscheiden wird. Wenn wir also morgen wieder in unseren nachösterlichen Alltag starten, dann lasst uns das Osterwunder nicht vergessen. Im Gegenteil, in der Kraft und der Freude dessen, was wir gehört und gesehen haben, lasst uns nun hingehen und gern von dem erzählen, was unsere eigenen Herzen erfüllt. Die Verheißung, mit der das Markus-Evangelium schließt, wird der Herr auch uns gern erfüllen. Er wird sein Wort bekräftigen, so dass Menschen zum rettenden Glauben finden, zum Glauben an die Botschaft des Osterwunders, an dem sich alles entscheidet. Wer es nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer es aber glaubt, der wird selig werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.